Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer, ich möchte ganz herzlich alle begrüßen. Ich war auf dem Schulhof, aber nicht als Dozent. Ich war erst 8 Jahre alt und ich war auf dem Schulhof meiner Grundschule. Es war Pause und die Pause hätte auch ganz ruhig sein können, aber das war sie nicht. Ich war ganz gestresst. Das Problem war, dass ein Junge sehr gern andere provoziert hatte. Und ich hatte das Gefühl, heute bin ich dran. Und er hat ab und zu mal auch zugeschlagen. Und er hat mir versprochen, dass er das auch heute tut. Aber jetzt mit mir. Ich war auf dem Schulhof und ich war genervt. Ich hatte keine Angst. Ich war kräftig und sportlich. Aber ich habe ein Problem gehabt. In der Gemeinde habe ich Unterweisung erhalten für solche Fälle. Ich habe auch Bibeltexte bekommen, die einem Kraft und Weisheit für Entscheidungen geben sollten. Und das waren nicht Bibeltexte wie der berühmte Text von Martin Luther, der Gerechte wird aus Glauben leben, auch wenn er geschlagen wird. Das war auch kein berühmter Text, der so für die Seele gut tut. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, auch auf dem Schulhof. Das war es nicht. Das war ein Bibeltext, der für mich Probleme bereitete. Und ich war hin und her gerissen, wie werde ich die Situation behandeln. Es war nicht einfach. Ich werde heute über diesen Text predigen. Der beschäftigt mich immer noch. Aber statt den Text vorzulesen, ich möchte einfach den Text vorspielen lassen. Und mal schauen, ob ihr gleich den Text erraten könnt. Es ist ein Text, der mich seit Monaten wieder beschäftigt und etwas Kräftiges aussagt, das gar nicht so einfach ist, zu verstehen. So, habt ihr eine Idee, was dieser Text sein könnte? Ja, Jesus sagte, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Augen um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, was sollst du tun? Halte die linke da. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. So ein Schlag ist schmerzhaft, aber die Bibel sagt, der Schlag landet nicht auf die linke Wange, sondern auf der rechten. Der Schlag sah so aus, mit der Rückseite der Hand wurde der Schlag durchgeführt. So. Und das war nicht nur schmerzhaft, sondern das war ein Akt der Demütigung. Die Würde des Menschen wurde verletzt. Das drückte auch Verachtung aus. So war der Schlag. Vielen Dank, ja, für das Vorspiel. Ja. Habt ihr das gesehen? Was habe ich bloß gemacht? Ich habe ihn gar nicht geschlagen. Wenn ich ihn geschlagen hätte, wäre das fair. Aber so, Verletzung entsteht nicht durch einen Schlag. Auch ohne Taten kann man verletzen. Ignoriert dich jemand? Wie fühlst du dich? Du wirst unterschätzt, nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Wie fühlst du dich? Die normale menschliche Verhaltensregel erwarten von uns und verlangen von uns, dass wir zurückschlagen. Und wir merken, es kommt in uns etwas auf. Als Kind mochte ich das Alte Testament mehr als das Neue. Im Alten Testament wurde es gesagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und mein Vorbild war David. Ja, er konnte ja Goliath besiegen. Und ich verstand nicht, ja, in der Sabbatschule wird es gesagt, er ist ein Vorbild. Aber wenn ich zur Schule gehe und auf dem Hof bin, darf ich das nicht. Ich denke, diese Spannung bleibt bei uns bis heute. Wie gehen wir damit um, wenn wir Böses erfahren? Eine böse Tat ändert deinen Tag. Und ich denke, da entstehen große Fragen. Der Text geht eigentlich noch viel weiter. Dieser Schlag, diese Demütigung ist herausfordernd. Und wir merken, wir müssen darauf reagieren, wir müssen etwas unternehmen. Ich musste auf dem Schulhof nicht kämpfen. Bevor die Auseinandersetzung losging, erschien mein großer Bruder. Er kam zu mir und dann gab es Ruhe. Ich hatte ja einen großen Verteidiger, er war dabei und alle anderen hauten ab. Und das war schön. Auch die Juden damals warteten auf einen großen Verteidiger, auf den Messias. Und sie gingen davon aus, wenn der Messias erscheint, dann löst er alle Probleme. Und Jesus trat mit diesem Anspruch auf, der Messias zu sein. Er sagte, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und welche Lösung bietet Jesus an? Man erwartet, dass er als Messias Probleme löst. Stattdessen sagt er, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten. Und das war für die Juden ein Schock. Der Messias ist da, aber das Böse verschwindet nicht. Es geht weiter. Das konnten sie kaum begreifen. Die Erwartung des Messias wurde von den Juden mit der Erlösung Israel aus allem Unheil verbunden. Was hätte denn der Messias leisten müssen? Die Aufgabe des Messias besteht nun in der völligen Durchsetzung der Gottesherrschaft. Das Volk Gottes soll aus allem Leid und Bedrängnis befreit werden. Verfolgung, Entwürdigung, Verachtung hören auf. Und es kommt die vollständige nationale Befreiung und Friede. Das haben sie erwartet. Und viele Zeichen deuteten darauf hin, dass Jesus der Verheißene ist. Er tritt auf, hat eine tolle Botschaft. Dann ging er los und er hatte großartige Taten. Wir sehen seine Taten. Viele Kranken sind zu ihm gebracht worden. Und wir lesen in Matthäus 4, Vers 23, 24, 25, er heilte alle Kranken, alle Gebrechen im Volk. Und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie alle gesund. So eine tolle Botschaft. So sollte Religion sein. Es ist kein Wunder, dass die Taten und die Worte Jesu damals eine große Begeisterung ausgelöst haben. Ich denke, auch heute würde noch vieles passieren, wenn so einer auftreten würde. Er ging los und viele begleiteten ihn. Er hatte eine klare Botschaft, großartige Taten. So soll Religion sein. Das würde uns gefallen. Auch heute noch sind viele auf der Suche nach so einem Sprecher, der Heilung verspricht. Wir gehen zu Gemeinden mit Erwartungen. Da soll etwas geschehen. Und es gibt auch große Redner, die Prosperity-Theologie vertreten, die Theologie des Reichtums. Und sie sagen, wenn du richtig glaubst, dann wirst du reich, dann wirst du gesund. Und wir sehen das auch in Fernsehsendungen, dass angeblich das passiert. Das zieht uns an. Wenn jemand mit Macht und Autorität auftritt und wir haben das Gefühl, da gibt es was, was wir vermissen. So sollte Gemeinde sein. Das dachten auch die Juden. Jesus ging auf den Berg und alle folgten ihm. Eine große Menge, bis zu Syrien haben die Leute davon gehört, was er tut. Er setzte sich hin auf den Berg und er sagt, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten. Das war nicht die Botschaft, die sie hören wollten. Statt Befreiung kommt eine Aufforderung. Leistet keinen Widerstand. Was ist mit Böse eigentlich gemeint? Im Hebräischen bedeutet das Wort schlecht, minderwertig, nachteilig, etwas, was unbrauchbar ist, das ist böse. Die Gedanken können böse sein, die Bibel spricht oft darüber. Und wir können über unsere eigenen Gedanken nachdenken, wie denke ich? Ein Geist, der Verderben bringt, ist böse. Das Herz kann böse sein, ja, verleumderisch, lästerlich. Die Rede kann böse sein. Lügnerisch, sagt die Bibel. Und auch das Auge kann böse sein, wie man sieht und was man dabei denkt. Das kann auch böse sein. Das Böse ist durchwegs als gottwidriger zu verstehen. Das Böse wird im Blick auf den Menschen in der überwiegenden Zahl der Fälle im moralischen Sinn verwendet. Wie wir handeln dem anderen gegenüber, das kann böse sein. Der Text spricht eigentlich nicht über das Böse selbst, sondern über Menschen, die böse handeln. Ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten. Das klingt ernüchternd, sogar erschütternd. Jesus verändert viele wichtige Bereiche des Lebens, heilt Kranke, aber was macht er mit menschlichen Beziehungen? Ich denke, das ist unser größtes Problem. Menschliche Beziehungen, wie Menschen mit uns umgehen. Wenn Menschen zu uns böse sind, das wirft uns aus der Bahn. Das sind unsere Verletzungen. Da erscheint unsere Geschichte. Und das ist schmerzhaft. Sind wir dem Bösen wehrlos ausgeliefert? Auf dem Schulhof kämpfte ich mit dieser Frage. Soll ich einfach dastehen und wie ein Schaf alles erdulden? Soll ich alles über mich ergehen lassen, mir alles gefallen lassen? Wenn wir die Aufforderung Jesu falsch verstehen, dann stellen wir das falsche Bild über Christentum dar. Sarah Salviander ist eine Wissenschaftlerin, begeistert für Astronomie, für den Weltraum. Und sie hat einmal einen Satz gesagt, sie sagte, ich dachte, Glaube macht schwach und dumm. Und weil wir mit dem Bösen wenig anfangen können, erscheint in dieser Welt das Böse viel stärker zu sein, als Christen sind. Und sie kam zu der Schlussfolgerung, Glaube macht schwach und dumm. Und das denken viele. Oft haben wir das Gefühl, auch in der Gemeinde, wir sind schwach, die anderen sind stärker. Sie hat ihre Meinung geändert, als sie die Kraft des Glaubens wirklich wahrgenommen hat. Sie hat vieles erlebt, wie Menschen mit ihr umgehen, Krankheiten. Und dann hat sie die wahre Stärke des Glaubens entdeckt. Der Glaube handelt anders. Was geschieht mit uns und in uns, wenn wir das Böse erleben? Es verursacht Stress. Und schon der Psychologe Walter Cannon in 1915 hat gesagt, wir haben meistens zwei Wege, die wir gehen können. Entweder kämpfen wir, Kampf oder Flucht. Entweder kämpfen wir, wenn wir das Gefühl haben, ich kann den anderen doch besiegen, dann werde ich tätig. Entweder tue ich etwas oder ich sage etwas. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu schwach, dann laufe ich weg. Viele Menschen glauben an Gott nicht, weil so vieles, was böse ist, in der Welt passiert. Und sie denken, es kann keinen Gott existieren, kein Gott existieren, wenn die Welt so aussieht. Viele Menschen verlassen die Gemeinde, weil sie das Gefühl haben, auch in der Gemeinde geschieht vieles, was mir nicht gefällt. Ja, ich werde vielleicht angesprochen, was mir nicht gefällt. Wie sieht diese Welt aus? Diese beiden Reaktionen bringen keine Lösung für das Böse. Kampf oder Flucht, die lösen nichts. Man braucht etwas Besseres. Das Anliegen Jesu ist nicht, dass wir Schwäche zeigen und dem Bösen ausgeliefert einfach alles wie Schafe erdulden. Dass wir selbst anfangen, böse zu handeln, uns selber zu verteidigen. Er hat einen besseren Weg, einen dritten Weg. Und der dritte Weg ist, Jesus ruft zum Gewaltverzicht, aber gleichzeitig auch zum Aktivwerden auf. Gewaltverzicht und aktiv werden. Das ist notwendig. Die Taten der besseren Gerechtigkeit schaffen eine bessere Welt. Es ist Zeit, dass wir nicht auf den Messias warten, sondern durch ihn Kraft erhalten und anfangen, etwas Besseres zu tun. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus sagt, eine bessere Gerechtigkeit ist notwendig. Etwas Besseres braucht man. Menschliche Gerechtigkeit hat versagt. Jesus stellt etwas Neues dar. Und er fordert damit uns heraus, mit ihm gemeinsam eine bessere Welt zu bauen, für eine bessere Gerechtigkeit zu arbeiten. Dazu ruft er uns ein. Jesus verändert nicht die Welt, aber er möchte dich und mich verändern. Und wenn wir verändert sind, hat sich auch die Welt ein bisschen verändert. Und das ist sein Ziel hier. Die Welt sieht anders aus, wenn unsere Einstellung, unser Mut anders ist. Einmal spielten zwei Kinder auf dem Hof. Sie hatten Spaß dran. Und einmal stoß einer den anderen weg. Er fiel um und brach seinen Arm und hat geschrien, geweint. Und da liefen die Eltern an. Es gab einen großen Streit. Die Eltern des Verletzten haben die anderen Eltern angegriffen. Warum habt ihr das zugelassen? Und beide Familien gingen in Streit auseinander. Der Junge wurde ins Auto gesteckt und sie wollten zum Krankenhaus fahren. Es sind schon ein paar Minuten vergangen, das Auto fuhr los. Der Junge macht das Fenster auf, sieht seinen Kumpel, der steht vor dem Haus, dann ruft ihm zu: Wenn ich zurückkomme vom Krankenhaus, dann spielen wir weiter. Was für eine Einstellung. Die Erwachsenen sind böse. Die Kinder haben schon das längst vergessen. Eine bessere Gerechtigkeit in der Welt zu präsentieren, das ist notwendig. Jesus sagt Nein zur Gewaltanwendung, vergelte nicht. Er lehnt aber auch den Rückzug und Isolierung ab. Sei nicht passiv, lauf nicht weg. Er schlägt einen dritten Weg vor, die bessere Gerechtigkeit. Bleib dort an der Stelle und arbeite an der Beziehung. Und gib etwas, wo etwas von dir verlangt wird. Geh ein bisschen weiter, als die Menschen heute das erwarten könnten. Zeig etwas Besseres, eine bessere Alternative. Worin besteht die Logik dieser Forderung? Geht Jesus hier nicht zu weit? Fürs Erste verhindert sie die Eskalation von Gewalt. Und das ist schon vieles. Wenn wir heute die Welt anschauen, wir sehen eine Eskalation von Gewalt. Waffen werden hergestellt, Feindschaften wachsen. Einer greift den anderen an und unsere Welt geht daran kaputt. Wo sind die Christen, die eine bessere Gerechtigkeit zeigen? Die aufstehen, sie ziehen sich nicht zurück, sondern sie werden aktiv, im guten Sinne, wo eine bessere Welt dadurch gebaut wird. In der eingeräumten Pause, wenn du da bleibst, du schaffst Raum dafür, dass die beiden Streitenden eine Möglichkeit bekommen, ihr Verhältnis zu einem besseren zu verändern. Bleib dort und arbeite an einem besseren Verhältnis, weil du dafür von Jesus Kraft bekommst. Jesus sagte: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Und er listet 6 Bereiche des Lebens in diesem Zusammenhang auf, wo eine Veränderung geschehen sollte. Es gibt hier 6 Antithesen und die 6 Antithesen zeigen eindeutig, wo Jesus eine Veränderung von uns verlangt. Er spricht vom Töten, vom Ehebrechen, von der Scheidung, vom Schwören und vom Vergelten. Darüber spreche ich heute. Aber auch vom Feindeslieben. Liebe deine Feinde. Stellt euch vor, wie würde sich die Welt verändern, wenn jemand das umsetzen würde? Desmond Doss, der erwähnt wurde, hat es gemacht. Und bis heute spricht man über ihn. Eine Person. Wir sollten die Macht der besseren Gerechtigkeit nicht unterschätzen. Es ist herausfordernd, aber das ändert nicht nur uns, sondern ändert unsere Ehen, unsere Nachbarschaft, unsere Beziehungen. Das verlangt von uns mehr. Wie sehen meine Taten aus? Was präsentiere ich in dieser Welt? Die bessere Gerechtigkeit oder meine eigenen Gefühle, meine eigene Gerechtigkeit? Wir kämpfen alle dafür. Aktives Handeln ist notwendig. Gewalt, aber vergeltungsfrei sollte man leben. Nicht unterstützen sollte man sowas. Menschen, die gewaltfrei handeln, haben die Geschichte verändert. Und ich denke, wir sollten die gewaltfreie Einsätze nicht unterschätzen. Könnt ihr Namen sagen, die gewaltfrei die Welt verändert haben? Erinnert ihr euch an Leute, die Großartiges geleistet haben, ohne je ein Schwert angefasst zu haben? Eine Person haben wir schon genannt, Desmond Doss. Könnt ihr noch jemanden anderen nennen? Ja, Mahatma Gandhi, der alleine aufstand und sagte, wir ändern die Welt. Das Leben von 100 Millionen Menschen, gewaltfrei, schlägt nicht zurück. Der hat die Welt in Südafrika und in Indien geändert. Habt ihr noch Namen? Es gibt ziemlich viele. Martin Luther King, ja, der Aufstand. Ich habe mal seine Geschichte gelesen. Es war eine große Menge versammelt. Und die Schwarzen waren sehr viel in Amerika. Und die Polizisten waren wenig. Und der Polizist sagte, wenn der Mann jetzt ein Wort gegen uns sagt, wir werden in Sekunden umgebracht. Und er sagte ein Wort. Aber das Wort war gewaltfrei. Er präsentierte eine bessere Gerechtigkeit. Das Ergebnis war, auch die Polizisten haben ihn bewundert. Der hat unser Leben gerettet. Eine bessere Welt, eine bessere Gerechtigkeit. Habt ihr noch Namen? Ich habe ein Vorbild, den ich sehr mag. Den kennt ihr alle. Das war Bonhoeffer. der nach Deutschland zurückkam aus Sicherheit. Und er wagte es öffentlich, was zu tun? Für die Juden zu beten. Und er stand für eine bessere Gerechtigkeit. Und er sagte, von wunderbaren Mächten sind wir geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Denn Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und an jedem neuen Tag. Diese Sicherheit gibt uns die Kraft, für eine bessere Gerechtigkeit zu arbeiten, Zeichen für Gottes Reich zu setzen, nicht nur für unser Reich. Wir wollen alle vergelten, wenn etwas gegen uns passiert. Wir haben unsere Gefühle. Gott sagt aber, ich bringe Heilung. Ich gebe dir Kraft, du kannst überwinden. Bauen ist besser, als zu zerstören. Warum steht dieser Text in der Bibel? Warum ist das so? Ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern wer dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Ich habe darüber nachgedacht, Herr, warum steht das hier? Dann habe ich eine gute Nachricht, das Evangelium hier in dem Text entdeckt. Wenn Jesus das sagt, das soll doch möglich sein. Wenn er erwartet von mir, dass ich das tue, dann weiß er, ich kann das schaffen. Wenn er das von dir und von mir erwartet, das ist ein Zeichen des Vertrauens. Wir können das schaffen. Es ist möglich. Gottes Erwartungen sind unsere Möglichkeiten. Wenn er von mir erwartet, für eine bessere Gerechtigkeit zu arbeiten, dann soll das auch möglich sein. Wenn er von mir erwartet, das Böse nicht mit Bösem zu vergelten, ja, dann kann eine neue heile Welt auch schon heute beginnen. Ich denke, wir können damit nicht zufrieden sein, nur ein Glied in der Kette des Bösen zu sein. Passiert mir etwas Böses, ich werde zornig, verletzt, ich ziehe mich zurück oder ich greife an. Und ich bin nur zu einem neuen Glied dieser bösen Kette geworden. Gott sagt, das Böse soll vor dir aufhören. Und du sollst nicht das Glied dieser Kette sein, sondern das Glied der Kette vom Reich Gottes, wo du das Reich Gottes baust. Die neue Welt Gottes beginnt. Sie beginnt, weil wir anders handeln. Das Neue ist daran, dass wir andere Motive haben. Wir handeln anders. Wir tun anders. Wir reagieren anders. Und wir präsentieren eine bessere Gerechtigkeit. Ich hoffe, dafür sind wir da heute. Gott segne uns dabei. Amen.